Vater im Himmel, du hast versprochen, dass dein Wort, das wir aussenden, nicht leer zukommt. Und ich danke dir für jedes Wort, das du deinem Geist, wie schon Stefan zu uns reden, dass du in unsere Herzen kommst, dass wir parat sind, dass Gott dir einfach Kraft schenkt, Autorität, seine Salbung, und dass du uns auch selber einfach parat machst, dass unsere Herzen können berührt werden durch deine Worte. Du bist gesegnet und wir sollen in deinem Namen gesegnet sein, Jesus. Amen.
Amen. Danke. Soll ich noch ganz kurz was nehmen?
Ja, wir haben es vorhin gehört, alle in unserem Leben kennen irgendeine Form Schmerz, Trauer und Sachen, die wir wie nicht einordnen können. Sachen, die unverständlich sind für uns, die unseren Verstand wie übersteigen. Und ich möchte gerade zu Beginn von dieser Predigt einfach mit einem Bild starten. Und zwar ist das ein Bild, das Jesus selber gebraucht hat. Und das steht im Lukas. Wie sehen Sie da vorne an der Folie? Und das ist Jesus sagt von sich selber, da sah ihn sein Vater schon und fühlte Mitleid und er eilte ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Da sagte der Vater zu seinem Knecht, schnell bringt das beste Gewand und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an die Hand und Schuhe für die Füße. Holt das Mastkalb, schlachtet es, und wir wollen essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden geworden. Und sie fingen an zu feiern. Und das ist das Bild, das Jesus braucht. Er stellt sich selber als Vater vor. Und nicht als irgendein Vater, sondern als liebender Vater, der Mitleid hat, der deine Situation kennt, der dich schon von Weitem sieht und der dir entgegenrennt. Mit offenen Armen. Und vielleicht kommst du heute Morgen vor ihn und du hast ganz, ganz viel Aber. Aber, ich bin nicht würdig. Aber es ist das und das passiert. Und aber. Und er nimmt dich einfach, er schließt dich in seine starken Arme und legt das Gewand um, legt wieder den Ring an und er versetzt dich wieder in den Stand, wo du schon seit Anbeginn hast, nämlich als geliebte Tochter und als geliebter Sohn. Dürfen vor ihm sein und mit ihm dürfen zu feiern. Und ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend. Das Bild wird uns morgen auch begleiten durch die Predigt. Gott als der liebende Vater, der dir entgegenläuft. Wir machen ganz kurz einen Rückblick für die, die nicht da gewesen sind vor 2 Wochen. Ich habe vor 2 Wochen schon zu dem Thema Gebet geredet. Und ich möchte einfach noch mal ganz kurz mit euch anschauen, um was ist es da gegangen. Wir haben wie so einen Startpunkt gehabt und sind wie von dem ausgegangen, dass Gott unsere Gebet hört. Dass wenn wir umkehren und nicht aufhören zu sündigen und wir ihn suchen, dass er unsere Gebet erhört. Das war wie so die Ausgangslage vor 2 Wochen. Wir haben angeschaut miteinander, warum beten wir überhaupt? Warum sollen wir überhaupt beten? Und der einzige Grund war, oder der erste, weil Gott dir im Alltag möchte begegnen. Er möchte mit dir teilhaben, deinem Alltag. Er möchte involviert sein in deinem Alltag. Der zweite Punkt, den wir angeschaut haben, weil Gott mit dir persönlich kommunizieren möchte. Er möchte mit dir reden. Es ist nicht nur einfach ein Monolog, sondern es ist ein Dialog. Er möchte mit dir kommunizieren. Und ganz entscheidend, wir haben da aus Matthäus angeschaut, wo Jesus uns lehrt zu beten, wo er sagt, unser Vater im Himmel. Also da kommt wieder das Vaterbild führen. Unser Vater im Himmel. So sollen wir vor ihm treten. Wir sollen ihn ansprechen als Vater. Nicht irgendwie als Businesspartner oder als Freund oder als irgendjemand, sondern als Vater im Himmel. Und da ist eine ganz, ganz grosse Zuversicht darin, in dem Vater. Und das ist der alles entscheidende Punkt. Und da möchte ich heute einfach fortsetzen und die Punkte nochmal ein bisschen vertiefen. Ich möchte nochmal zwei Punkte anschauen heute Morgen, wo es wiederum geht, wie können wir noch tiefer wachsen im Gebet. Jesus hat die Jünger gelehrt zu beten. Also wir sehen, man kann im Gebet, es ist etwas, was man lernen kann. Es ist nicht einfach etwas, was automatisch da ist, sondern Jesus hat die Jünger gelehrt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Gott möchte, dass jedes von unseren Gebet erhört ist und dass er entsprechend darauf antwortet. Dass wir einen direkten Weg haben. Das ist wie so eine Feuersäule, wo durch alles durchgeht, wo alles zerschmilzt. Dass wenn wir auf der Erde beten, dass Gott entsprechend handelt. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel, dass er jedes Gebet von uns erhört. Und ich komme am Anfang von der Predigt wieder zurück auf das Vaterbild. Warum ist das so alles entscheidend? Schau, das Bild, das wir von Gott haben, letztlich, das generiert unseren Glauben. Also das Bild, das ich von Gott habe, von dem fließt unser Glaube daraus. Also Glaube hat ist eigentlich nicht mal gross etwas mit Theologie oder so zu tun in erster Linie, sondern es hat damit zu tun, was haben wir für ein Bild von dem Gott, mit dem wir da kommunizieren. Und wie schon gesagt, Gott stellt sich uns vor als jemand, der sagt, wenn ihr bittet, dann wird euch gehen. Er sagt in Matthäus, wenn ihr sucht, dann werde ich mich von euch finden lassen. Und wenn ihr anklopft, dann will ich euch auftun. Und jeder, der bittet, der kommt über. Jeder, der sucht, der wird finden. Und jeder, der bei mir anklopft, der wird auftun. Das ist eine Verheißung. Gott sagt, wenn du mich suchst, lasse ich mich von dir finden. Und die Frage ist, glaube ich das? Glaube ich das? Glaube ist wie der Schlüssel für den Durchbruch in unserem Gebet. Der Glaube ist wie das Mehl, so das Grundnahrungsmittel für das Brot und für den Kuchen und so weiter. Ohne Glaube ist es unmöglich, dass unsere Gebete effektiv sind und dass wir Durchbrüche erleben. Also wenn ich zum Beispiel davon ausgehe, dass mein Nachbar mega geizig ist, dann würde ich ihn wahrscheinlich nicht fragen, ob ich jetzt heute Nachmittag noch sein Auto auslehnen darf, oder? Weil ich denke, dann wie, ja, er wird es mir sowieso nicht geben, er ist eh recht geizig. Und wenn wir natürlich von Gott auch ein Bild haben, als jemand, der es nicht so gut mit uns meint, jemand, der uns vielleicht noch möchte eine Lektion erteilen, jemand, ja, der sehr, sehr kritisch ist, der distanziert ist, dann werden wir vorsichtig sein, dann werden wir immer einen Schritt zurückgehen. Und dann werden wir nicht in dieser Kühnheit und in dem Vertrauen vor ihn kommen. Ganz anders ist es aber, als Vater, wenn mein Kind zu mir kommt und mir alles erzählt, was er lebt. Stellt euch das mal vor, euer Kind kommt zu euch und erzählt euch alles. Es vertraut euch zu 100%. Sei es noch so peinlich, sei es noch so beschämend. Es freut euch auch alles. Es hat einfach so ein tiefes Vertrauen zu euch. Was passiert mit euch als Eltern? Es ehrt euch. Es zeigt euch, dass ihr wahrscheinlich ganz, ganz vieles gut gemacht habt. Dass das Kind das Vertrauen zu euch hat. Und so ist es auch bei Gott. Es ehrt ihn, wenn wir ihm vertrauen. Auf der anderen Seite ehrt es ihn nicht, wenn wir ihm nicht vertrauen. Indem, dass wir ihm Glauben schenken, seinem Wort Glauben schenken, ehren wir Gott. Und es macht ihm Freude, uns zu beschenken. Es macht ihm Freude, weil ihn das ebenfalls ehrt, wenn er uns das geben kann, worum wir bitten. Und es gibt x Stellen in der Bibel, wo es wirklich heisst, dass wenn wir ihn bitten, in seinem Namen, dass er uns seine Bitte erhört und uns geben wird. Und in Matthäus 21, ich will es jetzt nicht einblenden, aber da heißt es, Jesus antwortete, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werde ich nicht nur tun, was ich mit dem Feigenbaum getan habe, sondern ihr könnt sogar zu diesem Berg sagen, heb dich hinweg und wirf dich ins Meer und es wird geschehen. Und alles, alles, worum ihr bittet im Gebet, werdet ihr empfangen, wenn ihr glaubt. Und da ist eine mega tiefe Freude, wenn man so betet, wenn man in so ein Gebet einkommt, dass wir erleben, dass Gott unsere Gebete erhört, dann macht es Freude. Dann können wir nicht mehr aufhören. Und das wird ein Lebensstil. Es wird so befreiend. Und der Glaube wird real. Er wird ganz praktisch. Der Himmel ist offen. Wir haben wie einen direkten Draht zu ihm. Aber wie gesagt, es gibt ein paar Sachen, die wir lernen müssen. Und etwas ist wie das Bild von Gott, dass wir das richtige Bild von Gott haben. Jetzt stellt euch vielleicht mal ganz kurz vor, ihr würdet jetzt einen Ausflug machen, ihr würdet eine Reise gehen auf New York und ihr würdet jetzt dort vor so einem ganz, ganz grossen Wolkenkratzer stehen, wo jetzt dann gerade erscheint. Genau, ihr würdet als Touristen vor einem Wolkenkratzer stehen und umso mehr Vorstellungskraft braucht ihr. Stellt euch einfach mal vor, ihr würdet jetzt von so einem mega grossen Wolkenkratzer stehen. Irgendwie 500 Meter. Genau, wie es da vielleicht im Hintergrund eingeblendet ist. Genau, vielleicht kann man noch ein bisschen zeigen, vielleicht kann man noch ein bisschen drehen. Es ist nämlich nicht irgendein Wolkenkratzer, sondern es wäre genau der One World Trade Center. Das ist jetzt gerade das höchste Gebäude momentan von New York. Und jetzt stellt euch vor, ihr würdet als Touristen jetzt vor dem Gebäude stehen. Und jetzt, ich komme gerade aus dem Taxi, ich stehe gerade vor einem riesen 500 Meter hohen Gebäude und ich werde gerade mal zuerst erschlagen, oder? Ich würde mal eine Kamera führen, ein paar Fotos machen. Und ich werde einfach nur mega beeindruckt. Und ich würde euch vielleicht fragen, wow, wer wohnt echt in dem obersten Stock dort? Wer hat echt die Suite gemietet? Der muss ja mega reich sein. Der muss ja mega viel Geld haben. Und ihr fühlt euch auch in dem Moment mega klein, denkt so, wow, das ist einfach so überwältigend. Und irgendwie so eine Ehrfurcht kommt, aber mir starrt irgendwie fast. Und dann geht es weiter, ihr kommt vielleicht rein und ihr kommt dann vielleicht so in die Lobby rein. Danke, Steff. Ich komme dann vielleicht so in die Lobby rein. Und es geht weiter, es ist alles mega gross und auf der Seite sind so die Lifte. Und ich denke, wow, ich würde euch nie getrauen, jetzt dort irgendwie so zu einem Lift gehen und irgendeinen Schalter zu drücken, weil ihr wisst, eigentlich gehört er gar nicht da an. Das ist nicht, also ich zumindest nicht, das wäre nicht mein Platz, oder? Und man denkt sich, wow, wer wohnt euch da, wer lebt euch da? Aber man ist halt nur Tourist, man ist einfach kurz auf Besuch. Und alles, was einem bleibt, man geht wieder. Und im gleichen Moment, wo ihr in dieser Lobby rein sind, plötzlich saust aus das Taxi an. Irgendwie fährt schon mitten auf der Randstein so eine riesen Limousine und dann steigt einfach so ein junger Schnösel aus, nicht mal gut gekleidet oder so, stürmt in die Lobby hier, geht in den Lift und drückt einfach mal irgendwie den 500. Stück oder so und fährt mit dem Lift einfach hoch. Vielleicht das 17 oder so. Und ich denke, wow, nicht schlecht. Wie hat es der geschafft? Wie hat es der Schnösel geschafft, dass er da in die Suite kommt? Warum hat er den Zugang? Und ich kann euch sagen, warum er den Zugang hat. Wahrscheinlich ist es der Sohn von dem, der die Suite gehört. Und dann ist es eigentlich egal, ob er etwas dafür da hat oder nicht. Er ist einfach der Sohn, er ist das Kind von dem, der die Suite gehört. Er hat jederzeit einen freien Zugang zu dieser Suite. Ich kann jederzeit dort hochgehen. Als Tourist hat man das nicht. Alles, was einem bleibt, ist ein kurzer Blick in der Lobby und man muss wieder gehen. Er kann den wunderschönen Sonnenuntergang geniessen, sieht jede Aussicht. Und ist eins zu eins mit seinem Vater, kann über alles reden, er involviert ihn in alles. Und so kommt es mir manchmal vor, dass wir, es gibt wie so zwei Sorten von Christen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir häufig so als Touristen unterwegs sind. Wir sind vielleicht mal ins EG gegangen, haben uns mal taufen lassen, haben mal gesagt, hey, morgen, wir wollen mit dem Jesus unterwegs sein. Wir wollen mit dem Jesus leben. Aber wir haben uns nie getraut oder haben nie den Schritt gemacht, und irgendwann mal auf den zweiten Stock gedrückt, auf den dritten Stock oder auf den vierten, weil wir das Gefühl hatten, nein, eigentlich steht uns das gar nicht zu. Wir sind gar nicht würdig. Es ist gar nicht mein Platz. Aber alles, was Gott uns sagt in dem Text voran, ist, dass wir Söhne und Töchter sind vom Allerhöchsten. Wir sind Söhne und Töchter vom Schöpfer von dieser Welt. Wir haben Zugang zu jedem Stock bis ganz oben. Und du kannst Audienz haben mit dem König höchstpersönlich. Er lädt dich ein in seinen Thronsaal. Es ist ja das Bild vom Alten Testament, der Vorhang ist gerissen und du hast direkten Zugang zu Gott. Es braucht nicht mehr irgendwelche Umwege oder andere Leute, die für dich einstehen, sondern er sagt, du hast direkten Zugang, wenn du eine Entscheidung für mich getroffen hast. Und das ist eine ganz andere Perspektive. Plötzlich können wir sagen, hey, wir können noch höher als nur im zweiten Stock. Ich kann sogar im dritten, im vierten. Ich kann sogar in die oberste Suite. Und ich überblicke alles und ich habe eine Audienz mit dem König. In der Offenbarung heisst, dass wir ein königliches Priestertum sind. Das ist ein Stand, den Jesus selber auch hat. Wo er sagt, ich mache euch zu königlichen Priestern. Zu Leuten, die mir dienen, die mit mir Gemeinschaft dürfen haben. Und ich glaube, das müssen wir uns im Hinterkopf haben, wenn es ums Gebet geht. Weil nur so, wenn man nur mit dem Selbstverständnis betet, werden wir die Kühnheit haben, den Mut haben und die Freude haben, um alles zu bitten, was uns Gott aufs Herz legt. Und sonst, wenn wir das nicht haben, wenn wir immer das Gefühl haben, wir sind Touristen, wenn wir das Gefühl haben, wir sind nicht würdig, dann werden wir immer unter dem Anspruch sein, den Gott für uns vorgesehen hat. Das Bild ist alles entscheidend. Wir müssen daran glauben, dass man einen liebenden Vater hat, wo jede Bitte von uns erhört und wo uns entsprechend unserer Bitte geben möchte, wenn wir glauben. Und jetzt so eine Sache, der Glaube, ich habe gesagt, der Glaube ist die Grundessenz von unserem Gebet. Und jetzt ist die Frage, von wo kommt Glaube? Und das Schöne ist, dass die Bibel nicht nur Glauben fordert, sondern sie sagt auch, ihr könnt Glauben, ihr könnt euer Glauben vermehren, ihr könnt Glauben überkommen. Und es heisst ganz einfach, im Römer heisst es, also kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber geschieht durch das Wort von Christus. Und ich bin froh, dass die Verkündigung nicht nur da am Sonntagmorgen stattfindet, weil da wird man nach 2-3 Tagen, wird man vielleicht noch das Thema von der Predigt in den Sinn kommen und dann irgendwann mal alles vergessen. Sondern der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Es geht also um den Dialog mit ihm. Vom Hören. Der Glaube kommt, dass wir Gott hören, reden. Und wir sehen, dass Glaube ist nicht nur eine einseitige Angelegenheit, sondern es ist ein Dialog. Und ich finde ganz praktisch, darum habe ich wie angefangen am Morgen, bevor ich bete, hilft es mir mega, wenn ich die Bibel aufmache und vielleicht einfach einen kurzen Abschnitt in der Bibel lese. Weil die Bibel ist eigentlich das Sprachrohr Nummer 1. Gott redet nicht nur die Bibel, aber vor allem durch die Bibel zu uns. Und ich glaube, in dem, dass wir zum Beispiel sagen, am Morgen, hey, ich fange an mit Gottes Wort, ich richte mich aus und ich lese zuerst mal, dann kann ich empfangen. Dann kann ich mal von ihm empfangen, was er mir möchte sagen. Und aufgrund von dem kann ich beten. Ich kann seinen Willen erkennen. Das ist wie die erste Voraussetzung, dass wir glauben. Ich möchte zu einem zweiten Punkt kommen, wo alles entscheidend ist, dass unser Gebet effektiv und kraftvoll ist, dass es Berge zum Schmelzen bringt. Und das ist, dass wir in seinem Willen beten. Wie schon gesagt, wir reden nicht mit irgendjemandem, sondern Gott stellt sich uns vor als Kyros, als König höchstpersönlich. Er sagt, er ist der lebendige König, der ewige König. Er ist nicht nur unser Vater, sondern er ist auch König. Und in dem Sinne ist auch Gehorsam gefordert. Und wir lesen im Hebräer von Jesus höchstpersönlich, von Gottes Sohn, der auf der Welt war, steht, er hatte in den Tagen seines irdischen Lebens sein Bitten und Flehen mit lautem Schreien und unter Tränen vor den gebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Das ist sein Vater höchstpersönlich. Und er ist erhört worden. Und jetzt kommt's. Warum ist Jesus erhört worden? Von Gott. Weil er aus Ehrfurcht vor Gott, weil er es aus Ehrfurcht vor Gott tat. Also wir hören eigentlich, Jesus ist in Ehrfurcht vor Gott gekommen. Und das ist ja das, was von uns auch gefordert ist. Gott hat ihn erhört, weil er in Ehrfurcht vor Gott gekommen ist. Und was bedeutet das? Jesus nimmt da Bezug eigentlich auf, oder der Autor nimmt da Bezug auf das Gebet im Garten Gethsemane. Und das sind die letzten Tage, bevor Jesus gekreuzigt worden ist. ist er im Garten Gethsemane gewesen. Und Jesus hat gewusst, was auf ihn zukommt. Und er ist auf die Knie gefallen. Und er hat zu Gott, zu seinem Vater gebetet und hat gesagt, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das heisst Ehrfurcht vor Gott. Dass wir Gottes Wille über unseren eigenen Willen stellen. Dass wir im Gebet sagen, ja, ich wünsche mir das, oder ich habe das Gefühl, dass wir dran, aber letztlich dein Wille soll geschehen. Und das ist wie Grundlage von jedem effektiven und kraftvollen Gebet. Und es ist eigentlich auch ein Prinzip, das Jesus höchstpersönlich uns gelehrt hat. Im Vater Unser sagt er, Jesus lehrt seine Jünger, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde wie auch im Himmel. Durch uns. Und das ist wie die Grundlage, dass wir Gottes Wille über unseren Willen stellen. Und ist das schwierig? Ja, es ist schwierig, wenn wir das Gefühl haben, dass Gott ein knauseriger, geiziger, distanzierter Gott ist. Aber es ist einfach, wenn wir wissen, dass Gott ein liebender Vater ist, der uns das Beste möchte für seine Kinder. Und das Schöne ist, dass Gott uns seinen Willen möchte kundtun. Er möchte mit uns kommunizieren. Er möchte Sachen aufs Herz geben, wo vielleicht du der Einzige davon bist, der Kenntnis hat. Wo er möchte, dass du vielleicht für die und die Person betest. Wo du für das und jenes einstehst. Er möchte sein Wille durch dich wirken lassen. Er möchte dir sein Wille kundtun. Und immer wenn es zu einem Konflikt kommt mit unserem Wille und Gottes Wille, dann stellen wir den Wille Gottes über unseren Wille. Und schaut, wenn wir das nicht machen würden, oder warum ist das so, dann wäre es totales Chaos. Also stellt euch vor, Gott würde euch immer jeden Wille oder alles, was wir beten, erfüllen. Unsere Welt wäre so chaotisch. Und zwar ist immer noch so, dass ein Teil, auch wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass noch ein Teil von dieser alten Natur in uns hinein lebt. Es lebt immer noch ein Teil von dem egoistischen, rebellischen Wesen in uns, wo sich Gott widerstrebt. Im Epheser heißt es, oder in Epheser heißt, dass ihr ablegen sollt, was euer früheres Leben geprägt hat, den alten Menschen, der zugrunde geht, wie die trügerischen Begierden. Lasst einen neuen Geist euer Denken bestimmen. Und das Trügerische, das Alte, das muss abgelegt werden. Und das ist ein Prozess, aber es ist immer noch da. Und stellt euch mal vor, wenn zum Beispiel jetzt irgendwie eine Sonntagsschulgruppe am Sonntagnachmittag raus möchte, picknicken und sie betet, Herr, dein Wille möge geschehen, es soll nicht regnen. Und gleichzeitig paar Meter weiter betet ein Bauer, ein Landwirt und betet, Herr, lass es regnen, dass die Saat Frucht trägt. Und beide Gebete steigen zu Gott empor. Zuerst mal muss man sagen, dass Gott überhaupt nicht verpflichtet ist, eins von diesen Gebeten zu beantworten. Aber letztlich wird er das Gebet beantworten, was seinem Willen entspricht. Und ich habe mal jemanden gehört, der gesagt hat, wir werden Gott mal dafür danken, für jedes Gebet, das er von uns nicht erhört hat. Und auch für all die Gebete, die er erhört hat. Und wenn ich bei mir zurückdenke, in meinem persönlichen Leben, so habe ich mich schon oftmals müssen korrigieren lassen, weil ich um Sachen gebetet habe, und ich gemerkt habe, die hätten mir gar nicht gut an. Oder die werden in dem Moment gar nicht, wie Gott hat noch etwas so viel Besseres für mich parat gehabt, wieder als ich mir gewünscht habe. Und dort kommen wir wieder auf das Bild zurück von dem liebenden Vater. Es heißt zum Beispiel im Epheser, ihr aber, der weit, ihm aber, also es ist Gott, der weit mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder ersinnen, weit über alles hinaus, wie es die Kraft erlaubt, die in uns wirkt. Also Gott kann so viel mehr bewirken in unserem Leben, als wir können erbitten. Und manchmal geht unser Horizont nur so einen halben Meter weit und Gott überblickt das ganze Leben und er weiß, was gut ist für uns. Und wenn wir das Vertrauen haben in seine Persönlichkeit und in seine Charaktereigenschaften, dann können wir, ist es gefällt, dass das immer ringer, seinen Willen zu akzeptieren. Und wir werden erleben, immer mehr, was es bedeutet, wenn sein Wille auf dieser Welt Form annimmt. Es wird nämlich wunderschön. Wir werden überrascht, wir werden in Staunen kommen, wie gut dass es Gott mit uns meint. Und mir ist das in der letzten Predigt schon wie wichtig geworden, aber ich kann es dann nicht mehr können sagen. Es ist wirklich so, ich habe schon ein paar Mal im Leben erlebt, in persönlichen Situationen, dass ich schon Sachen kam, wo ich gedacht habe, ja, wo ich wirklich Gott wie abgeschrieben habe. Dass ich gedacht habe, gut, jetzt sind alle Fristen vorbei, die ich ihm gesetzt habe, dass er mir jetzt antworten könnte oder dass er jetzt das machen könnte, so wie ich denke. Das ist nicht passiert. Und dann, wenn ich wirklich dann meistens nicht mehr können, aus eigener Kraft oder so, dann hat Gott eingegriffen. Und er hat es immer so gemacht, dass ich so überrascht war, wie ich es mir nie vorgestellt hätte. Und ich habe immer festgestellt, dass Gott alles andere ist, weder knausrig oder kleinlich oder so. Er ist so grosszügig. Wir haben einen mega, mega grosszügigen Gott. Und das ist einfach eine Tatsache. Er meint es gut mit dir. Er möchte das Beste für dich. Und er möchte dein Leben zum Blühen bringen. Er möchte nicht, dass du festgefahren bist in deinem Leben, in deinen Knörzinnen, dass du in Gefangenschaft lebst, sondern er hat das Leben für dich vorgesehen, wo zum Blühen kommt. Wo von Freude und von Frieden geprägt ist. Das ist eine Geistesfrucht. Und ich glaube, in dem, dass wir die Haltung haben, in dem tun wir Gott schon ehren, dass wir so vor ihn kommen, in dieser Selbstverständlichkeit, dass wir wissen, er ist ein Vater, der uns über alles aus beschenkt. Und wenn er es jetzt nicht gemacht hat, dann macht er es einfach noch in einer viel grösseren Art und Weise. Und manchmal heisst empfangen auch, dass wir ins Gebet gehen und dass wir es annehmen, obwohl wir es in der Realität vielleicht noch nicht gerade unmittelbar sehen. Aber wir nehmen es an im Glauben, wir gehen aus dem Gebet und wir zweifeln nicht mehr, sondern wir gehen so aus dem Gebet, als hätten wir es schon empfangen. Das ist letztlich Glauben. Und vielleicht haben sich in den Umständen in erster Linie gar noch nichts geändert. Es ist alles noch beim Gleichen geblieben. Aber wir gehen davon aus, dass wir es schon empfangen haben. Weil Gott weiss schon um alles, was wir werden bitten, bevor wir ihn überhaupt darum bitten. Und mit diesen zwei Bildern möchte ich dir heute Morgen einfach mitgeben oder einfach auch dir nahelegen, dass wenn du ins Gebet kommst, dass du Glauben hast, dass du vor dem liebenden Vater kommst. Vielleicht können wir nochmal das Bild einblenden. Dass du es mit einem liebenden Vater zu tun hast, der dich mehr liebt, als du dich selber. Mit einem Vater, der dich besser kennt, als du dich selber. Und wo besser Bescheid weiß, was du brauchst, weder das, was du vielleicht selber meinst zu wissen. Wenn wir so mit dem Bild ins Gebet kommen und den Glauben haben, dass er all unsere Gebete erhört, dann werden wir Wunder um Wunder erleben in unserem Leben. Und es werden grosse Sachen durch uns geschehen. Und ich kann wirklich auch nochmal sagen, jetzt auch nach dieser letzten Predigt, jetzt auch der Vorbereitung zu der, dass es wirklich mir nochmal so bewusst wurde, eigentlich gibt es, wenn es in deinem persönlichen Leben soll eine Veränderung geben, oder eine Veränderung im familiären Umfeld, oder eine Veränderung in der Gemeinde, dann passiert es als allererstes und praktisch immer durchs Gebet. Es ist noch nichts auf dieser Welt passiert, ohne im geistlichen, im himmlischen Bereich, ohne dass dafür gebetet worden ist. Und auch wenn man Biografien lesen von grossen Männern und Frauen, die mit Jesus unterwegs waren, so war es immer das Gebet der Schlüssel, der den Durchbruch gebracht hat. Für persönliche Erweckung, aber auch für Erweckung in der Gemeinde. So, ja, bist nicht entmutigt, sondern bet und bitte Gott darum, dass er dir einen Geist vom Gebet schenkt. Und letztens hat mir jemand gesagt, er steht manchmal schon morgen um 5 Uhr auf und er steht auf und geht im Glauben, dass Gott ihm die Zeit wieder wird ersetzen. Und er merkt, wie das passiert, wie Gott ihm die Kraft während dem Tag wieder gibt. Das heisst jetzt nicht, dass du um 5 Uhr aufstehen musst. Es gibt vielleicht eine andere Zeit für dich in deinem Alltag, wo du es einbauen kannst. Aber Gott wird dir die Zeit wieder zurückgeben. Er beraubt dich dieser Zeit nicht, wo du ins Gebet investierst. Das ist keine verlorene Zeit. Das ist Zeit und Kraft, die wieder zurückkommt. Und es passiert dann auch, ich habe das nicht allzu oft, aber ich habe es auch schon gehabt, wenn ich gebetet habe. Bei mir ist es meistens, wenn ich zum Beispiel rausgehe in Natur oder vielleicht zuerst noch mal rennen und dann mal laufen und dann einfach auch längere Zeit mit Gott allein habe, dass ich wie merke, dass ich dann plötzlich aus dem Zustand wie nicht mehr rauskommen möchte, wenn man mal so mit Gott am Reden ist. Dass wie etwas passiert, das einem immer tiefer einzieht. Und dass plötzlich kommt ein Frieden und eine Freude. Und mir geht gestärkt aus so Zeiten raus. Plötzlich werden die Sorgen, die vor dem Gebet noch Sorgen waren, sind nachher umgekehrt. Und wir haben ganz andere Perspektiven auf Situationen, die vorher noch völlig ausweglos ausgesehen haben. Das ist Gebet. Das Gebet wirkt Wunder. Ja. Es gibt noch einiges zum Erzählen oder einiges zum Sagen, aber ich möchte bei dem bleiben lassen und dir einfach nochmal die zwei Sachen mitgeben. Das liebende Vaterbild und dir die Frage stellen, glaubst du, dass du einen liebenden Vater im Himmel hast, wo dein Reden immer gehört? Glaubst du, dass du einen liebenden Vater im Himmel hast, wo mit dir möchte kommunizieren? Einfach weil er es gern macht. Einfach weil er sich gern mit dir austauscht. Glaubst du, dass du einen liebenden Vater hast, wo nie zu wenig Zeit hat für dich, wo nie in einem Stress ist, wo immer da ist und sich freut, wenn du alles, das kleinste Detail aus deinem Leben mit ihm teilst. Amen. Ich tue noch beten nach dem Thema Gebet. Genau. Ja, Herr Jesus, ich danke dir einfach für Gebet, wo einfach ein Reden mit dem Gott aller Götter, mit dem allmächtigen Vater im Himmel ist. Danke, dass wir überall und zu jeder Zeit mit dir reden dürfen. Und Herr, du siehst unseren Glauben, du weißt um unseren Glauben, du weißt vielleicht auch um unsere Kämpfe, um unsere Zweifel. Und ich danke dir, dass du grösser bist für unsere Zweifel, dass du grösser bist für unseren Glauben letztlich auch. Und dass du dir wünschst, dass jeder Einzelne heute Morgen da ein Gebetskrieger ist, der Grosses erlebt im Gebet, der Wunder um Wunder erlebt, dass du uns das verheißen hast, dass alles, was wir vor dich bringen, dass jedes Gebet erhört wird und sich erfüllt auf dieser Welt, wenn wir so in dieser innigen Beziehung sind mit dir und dein Reden so klar und deutlich dürfen verstehen. Ich danke dir darum und ich bitte darum, dass du uns den Geist vom Gebet schenkst, auch als Gemeinde, aber auch als einzelne Personen im Alltag, dass wir uns einfach die Zeit nehmen, 6 und 5 Minuten, dass wir, ja, dich suchen im Gebet und du wirst es belohnen. Dafür danken wir dir, grosser Gott. Amen.